Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Knappengeflüster nach dem Spiel gegen Karlsruhe. 0-0. Julian, was machen wir damit? Mit einem 0-0?
Gab's vielleicht diese Saison noch nicht, oder? Da irre ich mich. Ich kann mich zumindest an keinen 0-0 erinnern. Bedeutet für mich in erster Linie erstmal, dass ich...
Mit der schlechtesten Abwehr der Liga ist das auch eine Rarität. Ne?
Das stimmt. Ist dann sogar irgendwo auch eine Leistung.
Genau.
Ich meine, ich habe ja sogar im Tippspiel 1-1 getippt. Das heißt, da kriege ich sogar, sag ich mal, 2 Punkte. Da sind wir jetzt wieder beide gleich auf. Ich muss sagen, jetzt auch bei Kicktipp bin ich jetzt auch auf dem 4. Rang vorgekrochen. Da habe ich jetzt ein bisschen Hoffnung, dass ich die Top 3 noch attackieren kann. Aber ja, die Punkte da oben schon alle ziemlich konstant. Aber ja, kommen wir jetzt wieder zu Schalke. Ich find's schwierig. Ich sag mal, wenn man guckt, wo wir auf der Auswärtstabelle stehen, und zwar auf dem 18. Rang, dann ist, glaube ich, relativ schnell klar, dass wir die Punkte für einen Nicht-Abstieg in den Heimspielen holen müssen. Und das war jetzt das erste Heimspiel. 3 kommen noch. Deswegen sind die schon fast mit einem Punkt zu wenig. Vor allem, es waren ja auch genug Chancen im Spiel, muss man sagen. Also es war wieder, sage ich mal, das Heimgesicht von Schalke. Auch wenn es ja jetzt vielleicht nicht so spektakulär war wie gegen Pauli oder so. Aber es war auf jeden Fall eine ganz andere Leistung als jetzt zuvor gegen Kiel.
Zumindest halt mal in den ersten gegen Berlin. 55 Minuten, hätte ich jetzt gesagt.
Genau. Danach war es dann teilweise auch etwas wilder. Könnte man es jetzt nett ausdrücken. Aber ich meine, am Ende muss man sagen, kann es in so einem Spiel auch passieren, dass Karlsruhe den Sieg holt, glaube ich.
Ich glaube, wenn man sich Halbzeit 2 anschaut, würde ich sagen, Karlsruhe mit den deutlich besseren Chancen, zumindest aus dem Spiel heraus. Auch in der Drangphase, ab der 60. Minute haben wir uns wieder versteckt. Irgendwie total den Faden verloren, fand ich. Also sowohl, wir standen zwar mit 11 Mann hinterm Ball, aber trotzdem nicht kompakt, was merkwürdig, also das muss man auch erstmal schaffen. Aber am Ende haben wir dann Glück, dass Karlsruhe ihre Chancen nicht nutzen. Man muss sagen, wir haben unsere Halbzeit 1 nicht genutzt. Da fallen mir wirklich mehrere Dinge ein. Vor allem natürlich Uwe Jahn, der muss er machen. Ganz klar. Ich meine, den hält der Drewes, glaube ich, auch sehr gut, aber den muss er machen, auf jeden Fall. Haben dann Pech mit dem Abseits, weil der Ball war hinter der Linie. Das wäre auch nochmal so eine Gelegenheit gewesen. Terodde kommt einmal frei zum Kopfball, kann keinen Druck hinterbringen. Ja, Terodde mehr oder weniger mit 1, 2, 3 guten Abschlüssen in Halbzeit 1.
Ich würde sagen, da war, glaube ich, auch noch einer sehr nah am Pfosten vorbei. Also genug Chancen, sage ich mal, um ein 1-0 zu machen, vielleicht sogar auch ein 2-0 zur Halbzeit. Ja. Ich glaube, Karlsruhe erinnere ich mich jetzt eigentlich fast nur an eine dicke Chance, glaube ich, die Uwe Jahn auf der Linie klärt, nach einer Ecke.
Ja.
Da haben wir da auch wieder fast Glück, sage ich mal. Da kann man auch ganz unglücklich, sage ich mal, hinten liegen. Aber ja, ansonsten absolute Chancenplus für Schalke. Ich fand auch eine erste Halbzeit, mit der man zufrieden sein kann.
War kein Hurra-Fußball, aber ich glaube, für die Umstände, genau, in der wir uns befinden, es war sehr einfacher Fußball, auch mal ein langer Ball. Aber wie gesagt, wenn man euch den Tabellenplatz anguckt, von uns und von Karlsruhe, dann war das, glaube ich, zufriedenstellend. Also relativ viel Output mit wenig Aufwand, also beziehungsweise mit möglichst wenig spielerischen Mitteln, muss man ja sagen. Also es war jetzt kein Hurra-Fußball, auch nicht mehr so aggressiv angelaufen, habe ich das Gefühl gehabt, wie in den Heimspielen gegen Pauli und auch in der ersten Halbzeit gegen Paderborn. Aber wie gesagt, für die Situation, für den Druck war das schon in Ordnung, muss man sagen. Also
ja,
man war den 1-0 deutlich, deutlich näher dran als Karlsruhe. Von daher war ich mit der ersten Halbzeit auch sehr zufrieden.
Es ist halt auf jeden Fall momentan einfach kein Leckerbissen mehr, wie auch schon die ganze Saison. Jetzt vor allem, ich hatte jetzt am Samstag dann auch noch Leverkusen geguckt und später dann auch noch, sag ich mal, Bayern gegen Dortmund. Auch wenn das jetzt von Bayern keine tolle Leistung war, wenn man trotzdem schon sieht, sag ich mal, wie ballsicher die Mannschaften sind, wie sie sich bewegen. Und dann siehst du da am Sonntag, sag ich mal, Schalke, wie viel, einfach kleine Fehler, einfach so viele Unzulänglichkeiten obwohl wir, sag ich mal, ja noch eine gute erste Halbzeit spielen, sag ich mal, sehr viele lange Bälle, auch einfach ungenaue lange Bälle auch in der zweiten Halbzeit, einfach rausgeschlagen werden, Stoppfehler, Pässe, die nicht scharf genug ankommen, Spieler, die sich nicht genug freilaufen, also es fehlt trotzdem an allen Ecken und Enden, sag ich mal, damit es irgendwie auch guter Fußball ist, ja, ich meine, wir hatten unsere Chancen, so, ich glaube, man muss nicht darüber reden, dass man die nutzen muss. Und dann kommt, wie du schon gesagt hast, irgendwo in der zweiten Halbzeit ein bisschen der Bruch. Wo man sich dann wieder die Frage stellen muss, woran hat es gelegen? Ich meine, man sieht es dann wieder, sag ich mal, auch, dass manche Spieler nicht mehr können. Wie jetzt zum Beispiel Cedric Brunner, der einfach anscheinend nur noch für 60 Minuten, sage ich mal, fähig ist. Wobei ich da jetzt auch sagen muss, ich habe ja auch in den letzten ein, zwei Folgen haben wir ziemlich auf ihn draufgehauen. Ich finde, er hat jetzt auch wieder eine gute Partie gemacht. Muss man jetzt ja vielleicht auch mal hervorheben, hat sich unsere Kritik, sag ich mal, zu Herzen genommen, als treuer Zuhörer des Podcasts. Nein, aber muss man ja auch mal sagen, er hat wirklich gut gespielt. Auch insgesamt, sage ich mal, haben da einige auch ein ganz gutes Spiel gemacht. Aber es ist halt wieder ab der 60. so, oder ab der 55. dass wir, ich meine, Katsu hat auf jeden Fall Qualität. Und dass die nochmal vielleicht auch nochmal ein, zwei Schippen drauflegen können, war auch klar, aber da ist dann wieder an vielen Stellen einfach zu wenig. Ich weiß nicht, ob es dann einfach die Kraft ist, die ausgeht, ob es dann die Qualität ist, die fehlt, weil eigentlich müsste man ja meinen, sage ich mal, dass da auch vor allem, ja, wenn man in der zweiten Halbzeit auf die Nordkurve spielt, dass man irgendwie nochmal so ein bisschen als Heimmannschaft, sage ich mal, eine Schippe drauflegen kann, von wegen so, weiß nicht, wir haben jetzt in der ersten Halbzeit viele Chancen vergeben, wir legen nochmal einen drauf, wir wollen jetzt das Tor. Das hat man jetzt irgendwie nicht gesehen und dann waren auch echt einige dicke Dinger da für Karlsruhe. Ich glaube, Nebel, der einmal ziemlich krass verzieht, einmal, glaube ich, an der Aktion, wo Müller dann auch rauskommen muss, wo es dann fast noch ein bisschen vogelwild wird. Ich weiß nicht, da waren auch auf jeden Fall noch ein, zwei weitere gute Chancen für Karlsruhe, wo Schalke es einfach nicht gut verteidigt. Und genau wie du gesagt hast, war es ja nicht mal so, dass wir jetzt vorne wild angelaufen sind und einfach überspielt worden sind, sondern wir standen eigentlich in Anführungszeichen kompakt. Aber das hat alles trotzdem nichts gebracht, weil Karlsruhe dann doch relativ einfach durchkam. Und wir auf einmal auch, sage ich mal, vielleicht zur ersten Halbzeit, viele der 1-gegen-1-Duelle oder einfach der Zweikämpfe, der wichtigen Zweikämpfe verloren haben. Weil wir zu spät kamen, weil wir nicht nah genug dran waren. Und dann hat man auch echt noch so ein bisschen Glück, dass man da das Spiel nicht verliert. Ne?
Ja, die Wechsel bringen alle wirklich keinen Impact, muss man auch sagen. Ab der Einzige, den man noch gesehen hat, war Udre Ogo, der ein paar Aktionen neulich noch hatte in den letzten 10 Minuten. Es waren auch nochmal die Minuten, wo man vielleicht sich etwas wieder gefangen hatte, die letzten 10, hätte ich gesagt. Da hat man weniger zugelassen und konnte selber vielleicht auch nochmal ein bisschen zumindest vorstoßen mit einer noch dann, glaube ich, ganz brisanten Szene, auf die wir gleich noch mal sprechen können.
Behalten wir uns für Schluss auf.
Genau. Kommt rein. Nächste Katastrophenspiel, fast schon eher von ihm. Ja,
er ist halt einfach ein sehr, sehr unsauberer Fußballer. Ja. Muss man einfach so sagen.
Ne? Also das ist wirklich Wahnsinn. Egal. Matriciani war schwächer als ein Brunner, ein Idrissi, hat einfach keinen Impact, muss man einfach sagen, ob zu Beginn oder als Einwechselspieler, finde ich. Ich glaube, wer kam noch rein? Ja, nur Asan Uraogo.
Kam ich noch Schulinov, glaube ich, der müsste auch noch reingekommen sein.
Genau, Schulinov auch aktuell wirklich überhaupt nicht in Form, auch vollkommen nichts mit dem Schulinov zu tun vor 2 Jahren. Also fehlt's an Spritzigkeit, an allem irgendwie. Auch an Tempo. Also er hat da, glaube ich, einiges eingebüßt. Natürlich bedingt durch seine Blutvergiftung oder was, ist natürlich normal, aber man merkt's halt auch auf dem Platz, muss man ganz klar so sagen. Und ja, da ist aktuell von der Bank auch wenig Impact, wo ich sage, oh, den kann man mal bringen. Ja, also schade. Nichtsdestotrotz.
Schade. Vor allem, weil man auch noch einige Spieler hatte, sage ich mal, jetzt vor der Saison mit dem Tempelmann oder vielleicht auch irgendwo ein Drechsler, wo man gesagt hat, ey, wenn ich den ab der 60., 70. reinwerfe, der kann dir, sag ich mal, in manchen Spielen nochmal 20, 30 Minuten kann der dir auch ein Spiel vielleicht gewinnen. Die aber einfach, ist einfach so, sobald wir, sag mal, ab der 60. sobald bei einigen Spielern, jetzt auch bei einem, der hat das gar nicht gespielt, aber bei einem Brandon Soppi, wenn da immer die Kräfte schwenden oder jetzt beim Brunner, wir können nicht nachlegen, die Qualität wird einfach bedeutend schlechter. Und das, obwohl, sag ich mal, auch einige auf Platz, jetzt auch ein Kapadai ist ja wieder eine sehr unauffällige Partie, aber da kommen Schulden auf und es ist trotzdem, sag ich mal, weniger Qualität auf dem Platz, zumindest in dem Moment. Ne? Das ist natürlich echt brutal. Und ich fand es auch ein Uedrogo, klar, der versucht es ein bisschen, aber auch da, sag ich mal, teilweise ja, brotlose Kunst, so ein bisschen nicht zielstrebig genug. Ich meine, er ist, sag ich mal, auch sehr jung, da will ich mir jetzt gar keinen Vorwurf machen, aber es fehlt einfach momentan auch irgendwo an der Qualität auch in der Breite des Kaders und leider auch
in der ersten Elf genau, und dann noch und zusätzlich in der Breite des Kaders.
Genau, ja. Fehlt halt einfach insgesamt komplett. Ich meine, klar, jetzt kann man noch Hoffnung haben, dass ein Schallenberg und ein Soppi dann wieder irgendwann zurückkommen. Dann hat man zwei gute Startelf-Spieler hoffentlich, wenn sie fit bleiben, das alles so ergibt. Aber man muss jetzt irgendwie diese Saison noch so überleben.
Überleben, genau. Da hilft ein Punkt natürlich erstmal im Moment recht wenig. Am Ende der Saison sind wir schlauer, inwiefern wir jetzt hier einen Punkt gewonnen oder zwei verloren haben.
Ja. Die Konkurrenz. Ich sag mal, an sich ist, glaube ich, wenn du einen Punkt im Abstiegskampf holst, ist es, sag ich mal, deutlich wichtiger oder besser, als wenn du einen Punkt im Aufstiegskampf holst. Das muss man halt erstmal ganz klar so sagen. Aber du hast natürlich vollkommen recht, das habe ich ja vorhin auch schon angesprochen. Für uns zählen ja fast momentan nur die Heimspiele, muss man sagen. Die Auswärtsspiele sind ja fast, sag ich mal, Bonusspiele, wo wir gar nicht erst mit Punkten rechnen dürfen. Und dann sind es einfach nur noch drei Heimspiele, die wir haben. Und ich glaube, allen ist klar, wenn man jetzt auf die Tabelle guckt, da mindestens mal 6 Punkte müssen noch geholt werden. Wenn nicht vielleicht sogar mehr. Ich meine, es hat man auch so ein bisschen das Glück, dass, was heißt Glück, aber unten alle Mannschaften irgendwie so punkten und auch so mit ein bisschen knapp darüber die Mannschaft, wie jetzt
Magdeburg Wiesbaden. Und Wiesbaden sind jetzt auch mittendrin. Also genau, wenn man sich vor die setzen könnte, dann müsste man schon mal wieder nur weniger punkten als nochmal eine Mannschaft hinter dir. Also das wäre schon wichtig gewesen, sage ich mal so. Deswegen ist es ärgerlich, weil du hättest echt eine komfortablere Situation gehabt und dann auf einmal nicht mehr nur 4 Mannschaften hinter dir, sondern 6 Mannschaften hinter dir, die alle dich erstmal einholen müssen.
Das wäre schon. Es sind halt jetzt einfach mehr Mannschaften im Pol und es ist halt die Frage, ist es überhaupt realistisch, dass die alle, sag ich mal, wie 9 Punkte holen?
Ja.
Von daher können dann vielleicht auch 6-7 reichen. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, ist es halt dann jetzt jeden Spieltag auch zu erwarten, dass von den Mannschaften im Abstiegskampf, sag ich mal, mindestens 2 oder 3 punkten und wahrscheinlich sogar dreifach punkten. Also daran muss man sich auch einfach gewöhnen, dass dadurch, dass jetzt da so viele Mannschaften auch involviert sind, es wird jetzt wahrscheinlich keine Spieltage mehr geben, wo alle verlieren und man dann mit einem Punkt, sag ich mal, auf alle gut macht. Ne? Ja. Das wird es jetzt auch nicht geben, sondern da wird jetzt zwangsläufig auch teilweise gegeneinander spielen und weil halt auch die Liga auch von der Leistungsdichte so eng ist, die da werden jetzt unten immer welche punkten und damit muss man jetzt irgendwo rechnen.
Ja.
Aber
man muss schauen. Also ich weiß auch gar nicht, ob inwiefern das jetzt ein Vorteil ist oder kein Vorteil, dass wir relativ wenig die direkte Duelle noch haben. Ich glaube, wir spielen nochmal gegen Rostock und zu Hause gegen Rostock und wir spielen, glaube ich, nochmal in Osnabrück, wobei die gewinnt zwar jetzt aktuell, aber deren Vorsprung ist, glaube ich, einfach doch zu hoch, um nochmal wirklich aktiv daran teilzunehmen. Ob das jetzt ein Vorteil ist oder ein Nachteil, weil natürlich direkte Duelle heißt auch immer, du kannst ein Spiel verlieren. Und wenn du solche Spiele verlierst, punktet der Gegner dreifach und du 0 und das ist natürlich dann die Höchststrafe. Von daher, die anderen haben noch ein paar direkte Duelle untereinander und da ist auch die Frage, wie sieht man das jetzt? Sieht man es so, als einer kann nicht dreifach punkten, nur einer kann dreifach punkten, der andere nicht. Deswegen ist es wichtig, eigentlich so viele Mannschaften wie möglich hinter dir zu haben. Wäre gut gewesen. Jetzt ist es nicht so, jetzt müssen wir diesen Punkt annehmen, jetzt müssen wir damit leben. Haben, glaube ich, 2 Punkte auf Relegationsplatz, wenn ich mich nicht irre. Mhm. Vor Lautern ist wahrscheinlich jetzt sogar, ne, auf dem Relegationsplatz. Ne?
Warte, ich check's jetzt auch nochmal. Ich muss sagen, ich wusste die Stände, sag ich mal, vor dem Schalke-Spiel. Aber es hat sich ja immer wieder doch ein bisschen was verschoben. Genau, es sind, sag ich mal, 2 Punkte vor Lautern und 3 Punkte vor Rostock.
Ja. Ich glaube, Lautern spielt in Hamburg nächste Woche, ne? Und Rostock gegen Wiesbaden zu Hause, wenn ich richtig im Kopf habe.
Genau, Rostock zu Hause gegen Wiesbaden, Lautern in Hamburg.
Ja, da müssen wir hoffen, dass die Hamburger vielleicht doch nochmal aufsteigen wollen und da 3 Punkte gegen den Abstiegskandidaten zu Hause mitnehmen. Und Wiesbaden gegen Rostock.
Braunschweig in Düsseldorf.
Ja. Ja. Also
wir in Hannover.
Genau, wir in Hannover. naja, aber wir haben noch eine Elfer-Szene zu diskutieren, weil es gab ja dann kurz vor Schluss nochmal die Gelegenheit quasi, auf 3 Punkte zu stellen oder auf 1-0 zu stellen. Da bin ich jetzt gespannt, weil du bist ja, was die Handregel angeht, jemand, der eigentlich relativ großzügig pfeifen würde, glaube ich. Ne? Also du würdest jetzt nicht jedes Handspiel pfeifen, was so gepfiffen wird. Von daher bin ich da ganz gespannt, was du dazu erzählst.
Es ist natürlich mal die Frage, sage ich mal, was auch die aktuelle Regelkunde ist. Da ist man sich natürlich jetzt auch nicht ganz so sicher. Ich sag mal, wenn ich mit meinem Fußballverstand das jetzt die Szene gesehen hätte oder jetzt in der Kreisliga einfach irgendwie Schiri werden, hätte mir die Szene angucken dürfen oder sowas, oder jetzt auch der Videoschiri wäre, hätte ich den Elfer nicht gepfiffen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Für mich jetzt nicht mal eine großartige Diskussion, weil es ist ja wirklich, sage ich mal, Schulter, Oberarm oder Ball, sag ich mal, drauf.
Unterm T-Shirt. Dann hast du, glaube ich, die falschen Einstellungen gesehen. Also ich habe das Spiel im Fernsehen gesehen, ich war nicht vor Ort.
Ja, ich war ja auch gerade unterwegs, ich musste das Spiel auf dem Handy sehen. Vielleicht sehe ich das deswegen falsch, aber ich sag mal, aus meiner Sicht, der Ball plumpst da, sag ich mal, irgendwo runter und es ist dann aus meiner Sicht, sage ich mal, kein Elfmeter.
Ah, okay. Also aus meiner Sicht ganz klarer Elfmeter. Also ich finde, der Ball plumpst da irgendwo runter. Der Ball wird im 16er, im geraden Bogen fällt er runter. Da ist kein Ziehen, kein Zerren, keine kurze Distanz. Der Arm steht im nahezu rechten Winkel eigentlich ab. Für mich ein klarer Elfer. Also,
ich muss sagen, wir haben jetzt ja die ganz große Möglichkeit, dass ich mir die Szene jetzt ja auch nochmal angucke auf dem Handy.
Also ich hoffe, dass sie bei Sky, wow, oder was weiß ich nicht.
Aber schau mal, der Ball ist jetzt ja, sage ich mal, oberhalb. Es ist halt auf jeden Fall der Oberarm, ne?
Genau.
Es ist nicht der Unterarm, es ist der Oberarm. Und halt, sag ich mal, ungefähr da, wo das Trikot, sag ich mal, irgendwo endet, ne? Oder ja, schon genau. Noch oberhalb des Ellenbogens. Für mich, sag ich mal, ich muss sagen, ich würde aber auch einfach sehr wenig Handelber pfeifen, aber das ist halt für mich, sag ich mal, irgendwo noch eine einigermaßen, sag ich jetzt, natürliche Bewegung. Und für mich deswegen, sag ich mal, kein Elfer. Ich muss sagen, ich hab's, sag ich mal, auf der Autofahrt im Handy gucken müssen. Hab da die Szene auch gar nicht so kritisch gesehen. War dann danach auch etwas verwundert, sag ich mal, auf Twitter und auch in den Foren, dass ich ja, sag ich mal, so sehr aufgeregt worden ist. Deswegen habe ich es mir jetzt auch eigentlich vor der Folge nochmal hier angeguckt und habe es da auch wieder eigentlich nicht so kritisch gesehen. Also ich muss sagen, ich würde den Elfer, sag ich mal, nicht geben.
Wir haben ja
und vor allem nicht als klare Fehlentscheidung. Ich meine, da muss man auch fairerweise sagen, der VR greift ja auch nicht so ein, nur bei klaren Fehlentscheidungen, aber genau. Ich kann es verstehen, dass man so einen Elfer jetzt in der, weiß nicht, 88., 89. nicht pfeift. Es ist für mich was anderes, wenn er, sage ich mal, über einen Torschuss abwehrt. Aber so ist ja, glaube ich, eine Flanke, eine abgefälschte Flanke, die, glaube ich, so reinkommt in den Strafraum. Und also
ich glaube, der Ball war schon im 16er und geht dann einfach gerade hoch und fällt gerade wieder runter. Meine ich. Aber wir haben ja ein tolles Umfragetool bei Spotify. Das können wir ja diese Woche mal ausnutzen. Was sagt ihr? Handelfmeter oder nicht? Ihr seht es dann als Umfrage, glaube ich, bei der Folge bei Spotify, wenn es das Feature noch geben sollte. Ich gehe mal davon aus.
Gibt's auf jeden Fall. Also wenn ihr auf die Folge drauf klickt, könnt ihr, sag ich mal, unten solltet ihr abstimmen können, wenn wir das hinbekommen haben.
Ja, genau. Dann könnt ihr ja mal sagen, ob Handelfmeter oder nicht. Im Endeffekt ist es jetzt egal, er wurde nicht gepfiffen. Auch Wahnsinn eigentlich. Zwei Heimspiele in Folge geht der Schiedsrichter an den Monitor und eigentlich heißt es immer gefühlt Strafstoß, wenn er zum Monitor geht. In beiden Fällen jetzt auf Schalke nicht. Naja, müssen wir jetzt so hinnehmen. Ich möchte auch nur, glaube ich, noch mal, aber du bist aber schon, es wurde schon Handelfmeter gepfiffen, die deutlich weniger Handelfmeter waren als dieser.
Ja, das schon, aber ja. Ich sag mal, also für mich ist das jetzt so ein Ding, sag ich mal, es ist halt genauso, ich sag mal, jetzt, wenn man es ungefähr leicht setzen kann mit anderen Handsituationen, wenn da irgendwie ein Freistoß reinkommt, und man springt hoch, ich rede jetzt nicht davon, dass man seine Hand über dem Kopf hat, aber wenn man dann hochspringt und der Ball fällt einem, sag ich mal, weil der, weiß nicht, davor der Kopfball nicht erwischt, und der fällt einem, sag ich mal, so ein bisschen auf dem Arm, dann würde ich es auch nicht pfeifen. Oder sag ich mal, auch wenn von außen ja jemand reinflanken möchte und das, sag ich mal, ein relativ angelegter Arm ist und man den da aus 2 Metern gegen den Arm bekommt. Das, also, sag mal, so bewerte ich jetzt diese Situation ja auch, weil das ist für mich einfach, ich weiß nicht.
Für mich ist der Arm da immer fast im rechten Winkel ausgestreckt.
Na gut, aber
naja, ich meine, dass das.
Also ich weiß, was du meinst, aber er fällt jetzt ja nicht im rechten Winkel auf die Handfläche. Ich sag mal, selbst wenn er den Arm jetzt komplett runternehmen würde, oder wenn Moritz kann jetzt hier gerade meine Armbewegungen, sage ich mal, sehen, jetzt eher weniger, aber also der kommt ja hier ungefähr drauf. Also ich weiß nicht, selbst wenn er den komplett angewinkelt hat, kann er vielleicht sogar trotzdem ganz leicht möglicherweise seine Schulter berühren. Ich weiß nicht, aber so, weißt du, was ich meine? Also,
aber wie gesagt, hätte er die Schulter berührt, hätte ich auch nichts gesagt. Aber er fällt auf den Arm. Oberarm. Aber für mich ist es ein Elfmeter. Naja, können wir jetzt nicht ändern. Wir müssen jetzt den Punkt nehmen und am Ende der Saison können wir nochmal diskutieren, ob wir drüber lachen oder drüber weinen, ob das gepfiffen wurde oder nicht.
Wir werden es ja sehen, ob ihr alle Team Moritz oder Team Julian seid.
Genau. Naja, die Situation bleibt auf jeden Fall angespannt. Sowohl sportlich als auch außerhalb des Fußballplatzes. Einiges passiert in der Woche dazwischen. Mit mehr oder weniger bestätigten Abgängen. Asamoah haben wir, glaube ich, letzte Woche schon mal thematisiert in der Finanzfolge.
Da wo man übrigens auch noch mal reinhören kann, wer noch nicht reingehört hat.
Genau.
Wo wir über das Thema Finanzen sprechen. Wo wir eigentlich auch gesagt haben, dass der Verein sich ein bisschen verschlanken muss.
Genau. Und da ist also ich habe da letzte Woche ein bisschen blöd drauf geantwortet. Ich habe natürlich, das ist ein Typ, ein toller Typ, der viel verdient, geleistet hat auf Schalke. Da war vielleicht meine Antwort ein bisschen frech in der letzten Woche. Aber wenn ich nicht mal als Außenstehender die Jobbeschreibung von ihm weiß, was ist überhaupt seine Aufgabe, dann ist für mich logisch, dass das vielleicht einer der ersten ist, wo man mal drüber nachdenkt, ist das wirklich sinnvoll und nötig, das noch zu haben, wenn man deutlich weniger Kosten wenn man deutlich mehr Kosten einsparen muss, ob man darüber nachdenkt, wenn der Vertrag auch ausläuft, ob man den verlängert oder nicht. Also für mich eine logische Entscheidung, da den Cut zu machen.
Bisschen frech war ja anscheinend auch der Umgang mit ihm im Flugzeug, wie man unter der Woche.
Ja, mit dem Mannschaftsbus, glaube ich, ne? Aber
genau.
Das wundert mich ehrlich gesagt auch nicht mehr.
Nein, da muss man auch sagen, man weiß ja auch nicht genau, was jetzt genau dann, sag ich mal, für ein Bild in die WhatsApp-Gruppe geschickt worden ist. Irgendwie sich dann.
Aber dass sowas überhaupt an die Öffentlichkeit kommt, ist doch
ja,
schon
klar,
wieder,
das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn.
Also,
ja. Nein, das ist natürlich Wahnsinn.
Zeigt auch von einer Mannschaft, dass da irgendwo Probleme sind. Also erstens zeigt es, dass es in der Mannschaft Probleme gibt und zweitens zeigt es, dass es Probleme gibt mit jemandem, der das auch noch für sinnvoll hält, an die Öffentlichkeit zu tragen, der denkt, das würde jetzt weiterhelfen.
Aber das Schlimme ist, es funktioniert ja auch noch. Ne? Eine Woche vorher ist er, sag ich mal, als habe ich ja schon so wahrgenommen, als Asamoah, sag ich mal, jetzt da verkündet worden ist, dass er zum Saisonende, sag ich mal, den Verein verlassen wird. Klar, gab es sehr viele, die auch ihn als Legende gefeiert haben. Ist er ja auch ohne Frage, aber auch viele, die gesagt haben, kann man verstehen die Entscheidung. Viele, die sich ja auch so ein bisschen über sein Jobprofil vielleicht lustig gemacht haben und eine Woche später dann, sag ich mal, so ein Bericht. Und dann wieder alle, ey, was macht ihr, sag ich mal, auf Schalke mit unserem Asa? Wie geht ihr mit ihm um?
Das ist natürlich gerade, wenn sportlich jetzt gerade absolut Kacke läuft und dann eine Vereinslegende raushaust, ist eine mutige Entscheidung in einer angespannten Situation. In dem Fall glaube ich, dass es eine sinnvolle ist. Also das gibt ja dann automatisch, dann sagt man, boah, jetzt nimmt der auch noch doch den Asa weg und was weiß ich nicht, alle raus und so. Das ist mutig, man muss sagen, aber generell sind die Entscheidungen gerade mutig. Es gibt nämlich noch eine Entscheidung, die nächste, vor Einzelgängen traue ich mich, also bei weitem noch nicht, aber
ein Schalker.
Ein Schalker, genau. Wird abgesägt quasi. Da ist es relativ spannend, weil der Nachfolger eigentlich direkt nebenbei genannt worden ist. Matthias Schober muss als Direktor Knappenschmiede, glaube ich, oder Leiter Knappenschmiede, irgendwie so hieß seine Funktion, gehen. Glaube ich, schon eine etwas strittigere Entscheidung, zumindest als Asamoah, weil weil man weiß, was er macht, und man hat jetzt auch noch nicht das Gefühl, dass die Knappenschmiede ein großartiges Problem ist. Es wird jetzt ein bisschen abschweifen, aber ich glaube, dass man über die generelle Struktur der Knappenschmiede sich schon mal Gedanken machen muss. Also wir haben ja aktuell eher die U23 als quasi Futter für die erste Mannschaft, die A-Jugend so gut wie gar nicht, sondern es werden ja eher die Spieler von der A-Jugend an die U23 und dann an uns weitergegeben. Muss man mal gucken, wie sinnvoll das ist. Jedenfalls möchte man in der Knappenschmiede umstrukturieren und hat dabei gesagt, Matthias Schober, vielen Dank für das Geleistete.
Du bist nicht mehr dabei.
Du bist, genau, nächstes Jahr, oder nee, ab sofort sogar, bist du nicht mehr dabei. Musste gehen. Und wurde ersetzt, vielleicht ist das jetzt noch ein bisschen pikanter oder zumindest spannend, wurde ersetzt, ich weiß gar nicht, wie er heißt, Raphael Tonello, Vitello Tonato, ja. Weiß ich, irgendwie so, der beim FC Watford gearbeitet hat, zuletzt, und wer jetzt gut aufgepasst hat, der hat bei Watford auch gehört, dass vielleicht aufgepasst hat, dass da Ben Manga auch gearbeitet hat und das, glaube ich, auch ein Scout war von ihm, also als Chef-Scout, glaube ich, bei Watford, auch bei Frankfurter Zeiten, der jetzt quasi Leiter Knappenschmiede und, glaube ich, da ist noch ein Zusatz, irgendwie Scouting und was weiß ich nicht, auch noch dabei, wird und Matthias Schober ablöst. Interessant. Auf jeden Fall. Ich will die Arbeit von Matthias Schober nicht bewerten. Ich habe jetzt nie den Eindruck gehabt, dass Matthias Schober jetzt der Grund ist, warum wir da unten stehen. Aber es wird was verändert, das muss man sagen. Matthias Tillmann ändert etwas. Er macht eigentlich das, was auch gefordert wird, indem er Sachen ändert, strukturiert neu, auch personell. Gleichzeitig dreht er am Kostenapparat, überlegt natürlich, welche Stellen brauchen wir noch, welche nicht, welche teuren Stellen, also Asamoah, ich glaube, der hat irgendwie, die Zahlen, die da kursierten, waren 250.000 im Jahr, die wären natürlich schön, wenn man die andersweitig einsetzen kann, wenn die Aufgabe von ihm gar nicht so richtig klar ist. Wie stehst du zu der Neubesetzung in der Abteilung Knappenschmiede?
Interessant, beschreibt es ganz gut. Also ich muss sagen, bei mir war die Reihenfolge im ersten Moment, ich glaube ganz kurz war es erstmal so, dass man erstmal nur wusste, dass Schober nicht mehr sein Amt da fortführt, wo ich schon auch überrascht war, weil sicherlich, glaube ich, kann man mit der Arbeit der Knappenschmiede innerhalb der letzten 5 Jahre ein bisschen unzufrieden sein. Also zumindest, glaube ich, es läuft nicht ideal. Wir haben uns auch öfter beschwert, dass wir eigentlich noch mehr auf junge Spieler setzen würden oder, sag ich mal, fordern würden, jetzt, sag ich mal, dass die einzusetzen, ist ja auch die Frage, inwieweit liegt das jetzt aber wirklich an Schober, ne? Muss man dann ganz klar sagen. Ich glaube schon, dass er immer zu den jungen Spielern da einen sehr guten Draht gehabt hat. Es ist ja auch einfach so, sag ich mal, andere Vereine geben da jetzt auch deutlich mehr Geld aus für Talente, andere Vereine sind auch deutlich aktiver. Es ist einfach auch nicht mehr so, dass wir so einen großen Stand Standortvorteil haben, wie noch vor 10, 15 Jahren. Und einfach auch Schalke ist einfach deutlich unattraktiver geworden. Von daher glaube ich, ich weiß jetzt nicht, sage ich mal, inwieweit jetzt da ein Personalwechsel da jetzt auf einmal alles wieder dazu ändern wird, dass wir bald wieder mal Manu Neuer und Sané aus der Knappenschmiede haben werden. Muss ja aber vielleicht auch gar nicht.
Es reicht ja schon, wenn du vielleicht wie bei Bostoan den für, weiß ich nicht, 2-3 Millionen abgibst. Das sind ja für uns auch erstmal richtig wahnsinnige Summen, die uns auf jeden Fall voranbringen. Und da muss man sagen, vor allem auch ich habe es gerade schon mal irgendwie, wir haben sehr wenig Durchlässigkeit von der U19. Jetzt haben wir mal mit Uwe Draogo einen, der aber auch Jahrhunderttalent fast ist für Schalke gefühlt, oder zumindest Jahrzehntetalent, der schon von Halb-Bundesliga gejagt wird nach 5 Einsätzen. Wir haben sonst relativ wenig Durchlässigkeit. Wir haben viel, es wird viel mit der U23 gemacht. Wobei, es hat ja auch ihre Gründe, warum die Spieler erst noch in der U23 spielen, ne? Und noch nicht. Ja. Also das sind Leute, von denen man vielleicht was hält, aber die jetzt auch noch nicht auf ihrem Herrenniveau einfach waren. Nichtsdestotrotz, wir haben auch in der U23 ein paar spannende Leute, wenn man sich das anschaut, aber auch die bekommen aktuell im Profikader keine Chancen. Castelle zum Beispiel. Da muss man sich anschauen, wie wollen wir sowas fördern? Und man hat jetzt auch gesagt, vielleicht möchte man die U19 ein bisschen mehr, glaube ich, auch in die Profiabteilung integrieren. Also man hat mit Becker schon jemanden, der einen Profivertrag bekommen hat. Ich glaube, dass Tillmann gesagt hat, da sollen weitere folgen. Ich glaube schon, dass das ein gutes Denken ist. Ich glaube schon, dass man die U19-Spieler auf höchstem Niveau eigentlich fördern sollte, wenn sie denn wirklich auch, also dass die besten U19-Spieler auch eine Chance bekommen, sich zumindest im Training dauerhaft im Profitraining zu zeigen. Das war in der Vergangenheit eher wenig, weil sie wurden dann in die U23 geschickt und sich da dann zu empfehlen in der vierten Liga.
Ja, ist aber Fußball. Du hast recht, du musst, glaube ich, einfach wieder mehr den jungen Spielern auch eine Perspektive zeigen können. Ja. Weil ansonsten der Weg über die vierte Liga ist deutlich steiniger, muss man einfach sagen. Und, das muss man halt auch sagen, man geht einfach das Risiko ein, dass man auch Talente ja frühzeitig verliert. Ja. Weil sie einfach in anderen Vereinen eine bessere Perspektive haben. Genau. Und man kann jetzt auch nicht darauf setzen, leider, dass jetzt, sag ich mal, jeder so vereinszugehörig ist oder so ein großer Schalke-Fan wie wir, die jetzt nur aufgrund dessen dann, sag ich mal, bei Schalke sozusagen bleiben.
Wobei das ja sogar auch noch ein Vorteil sein kann, weil die gibt's ja auch, diese Spieler. Ich glaube, ein Luca Prodlech zum Beispiel, der schon seit Jahren als hohes Talent angesehen wird. Ein Max Krüger, der gerade schon auch zumindest im Wintertrainingslager, glaube ich, sogar dabei war bei den Profis, der ist in Gelsenkirchen geboren. Also du hast ja auch sogar, dass das ein quasi zumindest den leichten Vorteil, dass du auch viele Schalke-Fans quasi in der eigenen Jugend hast. Ja. Und
du bist jetzt nicht Hoffenheim, ne?
Genau, du bist nicht Hoffenheim. Also du hast schon die emotionale Komponente schon mit dabei und die musst du auch ausnutzen, so ein Stück weit. Aber du hast schon gesagt, es Talente, die woanders eine Perspektive gesehen haben, da wurden in den letzten Jahren einige Talente frühzeitig fallen gelassen. Man muss sich die zweite Liga nur mal anschauen, wer da alles überall schon gefühlt. Bei jedem Gegner ist jemand, der bei uns in der Jugend war. Na gut, es war jetzt vor paar Jahren noch ein Stück weit schwieriger, weil wir da noch eine relativ solide Erstligatruppe waren. Da war es natürlich schwieriger, auch an seine Minuten zu kommen und Leistung zu bringen. Aber prominentestes Beispiel ist jetzt ein Mattes Hansen, der bei Paderborn jetzt regelmäßig Leistung zeigt und Einsätze kriegt. Solche Spieler möchtest du natürlich im Verein behalten. Und das ist in der letzten Zeit nicht so mega gut gelungen. Man möchte, glaube ich, nunmehr wieder auch auf die U19 setzen. Ich finde, das ist ein Weg, den ich vertreten kann, den ich gut finde. Jetzt ist natürlich die Neubesetzung mit Raphael Tonello hieß er, glaube ich, ne? Irgendwo schon noch dann irgendwo spannend auch, weil er dann irgendwie doch ein enger Vertrauter von Ben Manga ist, den wir eigentlich jetzt schon seit 2-3 Wochen abgeschrieben haben, gefühlt. Wo es anscheinend aber doch noch nicht so klar ist, ob er, fühle ich mich da auch nochmal bestätigt. Die Scouts werden überdenkt. Auch da wurde ja gesagt, Manga möchte dann mit einer Scouting-Abteilung kommen und das passiert jetzt auch.
Ja, ich glaube, es wurden ja auch, glaube ich, schon 3 Scouts mitgeteilt, dass sie, sag ich mal, auch aus dem Team, sag ich mal, raus sind. Also es scheint ja auf jeden Fall irgendwas im Wandel zu sein. Das muss man jetzt ganz klar so sagen. Und ich glaube, um jetzt, sag ich mal, zumindest den Posten von Schober zu bewerten, ohne seine Arbeit vollkommen bewerten zu können, glaube ich, sind wir jetzt beide der Meinung, ich glaube auch viele da draußen, dass wenn du, sage ich mal, im Abstiegskampf 2. Liga bist, dann kann nicht alles glatt laufen bei dir im Verein. Und dann ist es vielleicht auch einfach mal Zeit, Veränderungen vorzunehmen und frischen Wind zu bringen. Ohne jetzt genau bewerten zu können, sage ich mal, welche Veränderungen jetzt nötig sind. Das ist einfach von außen sehr, sehr schwierig. Aber vielleicht ist das jetzt eben, sage ich mal, eine dieser Veränderungen, die eben dann auch notwendig ist. Und wie du auch gesagt hast, gibt es also ein bisschen einen Vorgeschmack oder man hat noch so ein bisschen die Hoffnung, dass das Thema Ben Manga noch nicht ganz abgeschrieben ist.
Ja, ich meine, da sind auch wieder Fotos aufgetaucht, wo er beim Spiel ist und, weiß ich, sogar neben Tillmann und Rühl Hamers sitzt. Das ist irgendwie, gibt es einem das Gefühl, dass es, glaube ich, wirklich eher nur noch am Klassenerhalt liegt aktuell. Ja.
Und halt, glaube ich, an der Vertragsauflösung
bei Watford. Genau.
Das muss
genau.
man halt auch sagen.
Das so
macht ja aber auch irgendwo Sinn, weil ich sag mal, die ganzen Gerüchte, die jetzt auch in den letzten 1-3 Wochen so ein bisschen da entstanden sind, wo ich mir jetzt auch denke, die werden, sage ich mal, eigentlich auch schon vieles geklärt haben. Also weil es da wird es, glaube ich, jetzt nicht mehr um seinen, also es wäre jetzt für mich verwundernswert, wenn es am Ende jetzt an seinem Gehalt scheitert oder irgendwie daran scheitert, dass er sagt, ups, was, Schalke hat doch kein Geld. Ich bin aber verwundert. Also weißt du,
jetzt sei ich ja doch schlechter, als ich gedacht habe, weil die Situation fing ja schon vor Pauli an, da kamen ja die Gerüchte auf. Da war die Situation nicht weniger dramatisch. Die hat sich dann etwas gelockert durch Pauli und Paderborn. Aber der ist ja, wenn er jetzt so ein guter Mann ist, wie wir jetzt denken, dann ist der ja auch nicht auf den Kopf gefallen und der weiß ja, dass die Situation damals dramatisch ist, immer noch dramatisch ist und wahrscheinlich auch noch bis zum Saisonende dramatisch sein wird. Es ist einfach, da sickert irgendwie viel durch und beziehungsweise du weißt gar nicht, was. Wir warten jetzt einfach mal ab. Die Positionsbesetzung der knappen Spiele ist, glaube ich, ein Fingerzeig, dass das noch nicht durch ist, weil es halt eben ein enger Vertrauter von ihm ist. Interessant nur, dass man sich da mit Watford schon hat einigen können und interessant, dass man ihn schon quasi offiziell vorstellt, während Ben Manga noch gar nicht, also nicht hier ist einfach. Das ist, irgendwas ist da, irgendwo hapert es auf jeden Fall noch. Wir haben ja gerade gesagt, woran es liegen könnte. Neue Besetzung, spannend. Was aber auch, also erstmal Umstrukturierung wird gemacht, es werden Veränderungen gemacht. Ich glaube, das ist erstmal gut. Weil wir fordern das ja eigentlich gefühlt, fordert ja jeder Fan das auch, dass da irgendwas neu gemacht werden muss auf allen Ebenen. Jetzt wird es mal gemacht. Ich glaube, dass Tillmann, der ja auch schon, also einen schweren Stand hat aufgrund der Beziehung von Hefer, beziehungsweise warum er überhaupt hier ist, weil er ja hier gelandet ist, dass das schon ein bisschen brisanter ist, dadurch auch einen schweren Stand hat und auch wahrscheinlich schon viel Kritik abbekommt, die er so noch gar nicht verdient hat. Man muss sagen, es tut sich aber etwas. Was ich hoffe aber, weil du darfst gleichzeitig dich als Schalke 04 nicht verlieren. Also du musst auch aufpassen, dass diese Veränderungen auch zu Schalke 04 passen. Und da bin ich gespannt. Ich finde erstmal gut, dass es Veränderungen gibt. Die Namen klingen auch alle erstmal super toll und ich bin auch froh, dass die gehandelt werden oder vielleicht auch schon bei uns unterschrieben haben. Das klingt erstmal alles vielversprechend. Jetzt gilt es abzuwarten, inwiefern es funktioniert, inwiefern das für Schalke 04 funktioniert, inwiefern die Leute zu Schalke 04 passen und inwiefern deren Konzepte zu Schalke 04 passen. Weil eigentlich ist Schalke 04 kein Verein, der verdiente Leute vor die Tür setzt, mal eben so. Also da rede ich jetzt nicht quasi über die Asamoah-Stelle, weil da sind wir gezwungen, aufgrund von finanziellen Möglichkeiten etwas zu verändern im Hinblick, sondern es ist wahrscheinlich eher mit jetzt Matthias Schober, dass man sagt, das ist ungewöhnlich für Schalke 04, dass man das macht, auch gerade mit ihm als Person. Und ich bin jetzt gespannt, ob es funktioniert. Ich gehe diesen Weg aber mit. Also ich finde das gut, dass da was verändert wird. Ich finde das gut, was man die Perspektive, die einem bislang aufgezeigt wird, den Weg, den man gehen möchte, finde ich gut, sinnvoll. Ich halte ihn sogar fast für alternativlos, weil wir junge Spieler brauchen, um Ablöse zu generieren. Und ist es jetzt ja teilweise so, ein Marktwert von einem jungen Spieler, der steigt ja fast leistungsunabhängig, wenn der einfach Einsätze kriegt, schon fast in einer Mannschaft. Der kriegt ja automatisch relativ schnell einen Marktwert von 500.000, wenn er ein paar Minuten einfach sammelt. Es ist, wie gesagt, man muss nur vorsichtig sein und der Weg muss zu Schalke 04 passen, weil irgendwie hat Schalke 04 da doch irgendwie etwas Besonderes. Was jetzt bei anderen Vereinen funktioniert, funktioniert nicht immer hier. Und darauf muss man aufpassen. Und das ist die kleine Sorge, die ich noch habe. Ich bin dennoch optimistisch gestimmt für das, was für die Veränderung neben dem Platz. Hoffentlich passiert sie jetzt auch erstmal auf dem Platz kurzfristig, dass wir auch die Klasse halten.
Ja, kann ich dir nur beipflichten. Wie gesagt, nur weil es Veränderungen gibt, heißt es dann auch nicht immer, dass das etwas Positives ist. Du musst dann natürlich auch die neuen freien Stellen auch richtig besetzen. Ne? Also das ist ja dann, sag ich mal, die hohe Kunst, nicht nur die Probleme zu erkennen, sondern die Probleme auch zu lösen. Aber wie gesagt, ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass es nicht mal zwingend auf Schober, aber sag ich mal, dass insgesamt einfach noch zu viele alte Strukturen bei Schalke herrschen, die dann vielleicht irgendwo auch Schalke sind, aber die vielleicht, sag ich mal, auch einfach mal aufgelöst werden müssen.
Wir stehen ja auch vielleicht einfach, nicht, vielleicht müssen wir auch Schalke
ein bisschen überdenken. Also, weil wir stehen wollte ich gerade sagen, also wir stehen ja, glaube ich, auch so ein bisschen da, wo wir jetzt gerade sind, weil wir so sind, wie wir sind.
Genau.
So. Und das heißt jetzt nicht, dass man den kompletten Verein ändern muss und jetzt bald, sag ich mal, zu RB Schalke werden muss.
Genau, also seine Prinzipien sollte man schon über Bord lassen, also nicht über Bord, die sollte man, an die sollte man, glaube ich, treu festhalten, genau. Aber wir müssen gucken, dass unsere Prinzipien auch nicht die Leistung auf dem Platz behindert oder behindern. Wie gesagt, genau, du hast nicht RB Schalke, um gar keinen Willen. Schalke soll, glaube ich, schon ein familiärer Club sein. Das wollen wir alle. Wir müssen aber vielleicht doch ausmisten, was von dem, was uns hindert, ein erfolgreicher Club zu sein. Also ich bin sehr, sehr gespannt, was da jetzt noch so auf uns zukommt. Ich glaube, es wird sich noch einiges tun auf Schalke. Ich glaube, dass gerade wirklich durchgegriffen wird. Und ich bin gespannt, worin das endet. Ob wir zu viel Schalke 04 verlieren oder ob wir genau das richtige Maß finden an Veränderungen. Ob wir zu wenig verändern. Es wird sich zeigen. Wenn wir, glaube ich, die Klasse halten, wird es ein sehr, sehr spannender Sommer werden. Also auch wenn wir die nicht halten, aber ich fände das erste Szenario etwas schöner.
Also etwas schöner hast du jetzt aber, sage ich mal, sehr, sehr gut runtergeredet. Also ich sag mal, genau. Alles andere ist einfach ein Knockout. Hat man ja auch so ein bisschen auch gemerkt, sag ich mal, beim Mitgeredet, dass auch die Schalker Verantwortlichen gar nicht wissen, wie es mit dem Verein weitergeht. wenn man absteigen sollte. Wir wollen jetzt den schwarzen Peter ja noch nicht an der Wand malen. Noch, sag mal, haben wir alle Möglichkeiten vom 17. bis zum 12. Tabellenplatz. Aber ja, es müssen Punkte geholt werden. Die nächste Chance ist am kommenden Wochenende, ich glaube, wieder am Sonntag, ne? Sonntag.
13:30 Sonntag, ja.
Genau, in Hannover. Das ist natürlich ein brutal schweres Spiel, das muss man jetzt einfach fairerweise sagen. Hannover hat noch Aufstiegsambitionen.
Es ist erstmal ein Auswärtsspiel.
Genau.
Das ist schon mal Grund genug, warum es ein brutal schweres Spiel ist. Die letzten Spiele waren jetzt nicht sonderlich gut. Der Name Hannover 96 macht mir aber noch nicht so Angst, wie du es jetzt, glaube ich, sagst. Weil Hannover wahnsinnig unkonstant ist. Also wirklich unfassbar unkonstant. Egal gegen wen die spielen, ich weiß nicht, ob Hannover 96 gewinnt, verliert oder unentschieden spielt. Für deren Kader, für die Leute, die da sind, sind sie, glaube ich, noch nicht so weit, wie sie sein wollen. Und auch sein können. Also da wurden auch Punkte gelassen. Ich erinnere mich gegen Kaiserslautern. Wir haben jetzt gegen Magdeburg 3-0 gewonnen. Ich habe auch da gelesen, dass da nicht alles so gut war. Ich glaube, dass Magdeburg teilweise sogar ein bisschen besser war. Und Magdeburg hat davor die Woche 7-0 verloren gegen unseren Gegner in dieser Woche, Karlsruhe. Also ich glaube, dass Hannover 96 auf dem Papier schlagbar ist. Man muss auch sagen, wir sahen in der Vergangenheit in Hannover relativ oft relativ gut aus. Auch natürlich das Martin Kaminski in der 90. Minute.
Ich wollte gerade sagen, das kommt einem jetzt irgendwie immer sofort. Also wenn ich an Hannover denke, immer an das Kaminski-Tor. Ja. Und noch damals, weiß ich noch, eine legendäre Partie noch
Pucki, in der
Champions-Arena. Genau, Pucki, ich glaube, der hat auch, kann sein, aber ich denke immer an
5-4 mit dem Juf oder so.
Genau.
Juf wird Vollrückzieher-Tor nochmal.
Ja, ganz genau.
Und ich habe noch das Auswärtsspiel in Hannover, glaube ich, 2-2 ging das damals aus, wo Teemu Pukki den Doppelpack macht. Das habe ich auch noch bei Hannover im Kopf. Die Zeiten sind vorbei. Jetzt heißt es, müssen wir hoffen, dass die Doppelpacker Keke Top, Simon Terodde oder Martin Kaminski heißen. Nichtsdestotrotz machen unsere Auswärtspartien einfach überhaupt keinen Mut aktuell. Und deswegen glaube ich auch, dass Hannover 96 eine Nummer zu hoch ist. Auch wenn ich gerade gesagt habe, dass ich finde, dass sie nicht wirklich berechenbar sind. Ich weiß auch gar nicht, ich glaube, ihre letzten Partien waren auch alle gar nicht so gut. Sie haben jetzt, glaube ich, in den letzten 4 Spielen 1 gewonnen. Glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Lassen im Prinzip wie alle Mannschaften da oben. Keiner will aufsteigen.
Genau.
Oder und, in die Relegation.
Ich glaube, mein Gefühl sagt mir, dass von den letzten 5 Spielen haben sie sogar nur 1 gewonnen. Mein Gefühl sagt mir trotzdem, Hannover ist aktuell noch zu hoch für uns auswärts, zu gut für uns. ich glaube, dass es etwas knapper wird, weil wir können nicht schon wieder auswärts mit 3 Toren plus verlieren oder das weiß ich nicht. Ich sage 2-0 für Hannover 96.
Na toll, jetzt hast du mir meinen Tipp weggenommen.
Durfte ich überhaupt vorlegen?
Ja, ich lasse dir mal durchgehen, muss ich mal kurz überlegen. Dann sage ich ganz langweilig. 3-1 wäre ich auch ein bisschen doof, weil ich dann dieselbe Tordifferenz habe wie du.
Ist ja bei Stand war unentschieden nicht so schlimm.
Naja, das stimmt.
Du bist ja jetzt in der komfortablen Situation, nicht mehr aufholen zu müssen.
Ich sag 2-1 Hannover.
Ja.
Ja, ich hab da auch ein. Also, wie gesagt, auswärts tippe ich momentan einfach nicht mehr für Schalke. Also ich glaube, auch wenn jetzt das Osnabrück-Spiel anstehen würde, würde ich für Osnabrück tippen.
Also, gut möglich. Ich weiß gar nicht, wer kommt danach zu Hause? Ist das schon Nürnberg oder kommt erst Düsseldorf?
Genau, es ist, glaube ich, zu Hause in Nürnberg, oder? Es müsste, glaube ich, in Nürnberg sein.
Auch da schwierig. Nürnberg, die sich jetzt in der zweiten Saison, glaube ich, sehr gefangen haben. Wir müssen ja schon aufs nächste Heimspiel eher schauen als aufs Auswärtsspiel. Diesen haben wir alle verloren gefühlt. Genau. Ich glaube, wir haben wirklich 7 Punkte auswärts geholt in dieser Saison. Das ist wirklich brutal schlecht. Also, wie gesagt, Osnabrück hat 10.
Ja.
Genau.
Ja, das ist echt schlecht. Und dann ist er, glaube ich, dann ist es danach wieder nach Nürnberg. Ist dann auswärts Elversberg, zu Hause Düsseldorf, auswärts Osnabrück, zu Hause Rostock und auswärts in Fürth. Das müsste das Programm sein.
Du musst die Heimspiele gewinnen. Rostock auf jeden Fall. Also da ist 6-Punkte-Spiel, das musst du gewinnen. Das ist auch kurz vor Schluss, glaube ich, vorletztes Spiel, der letzte Heimspiel. Musst gucken, dass du Elversberg und Osnabrück, dass du da auswärts PS auf die Straße kriegst, dass du da was mitnimmst. Das musst du gucken. Weil ich glaube, da ist es auch potenziell, vor allem Elversberg, da ist ja wahrscheinlich eher wieder ein Heimspiel von der Stimmung her. Da musst du schauen, dass du da was reißt und dass du da so einen Sandhausen-Moment kreierst. Ansonsten müssen es die Heimspiele machen und die sind vom Namen, vom Papier nicht einfach. Nürnberg, die auch so einen, die den aktuell stärkeren Wunderknaben haben, nochmal, der jedes Spiel, ich weiß gar nicht, wie viele Saisontore mittlerweile hat, Can Usun, 14, 13, irgendwie so.
Gefühlt hört man auf jeden Fall irgendwie jeden zweiten Spieltag, sag ich mal, von einem Tor, einem Doppelpack. Ja. Also müsste das ungefähr so hinkommen, ja.
Düsseldorf zu Hause, sehr schwer, die mit Solis vielleicht den zweitbesten Spieler der Liga haben, wenn wir gesagt haben, Fabian Reese ist der Beste in der letzten Woche, dann haben sie mit Solis wahrscheinlich den zweitbesten der Liga.
Keiner von Pauli?
Man muss sagen, Pauli funktioniert als Mannschaft sehr gut, natürlich haben sie mit Hartl dann nochmal einen Unterschiedsspieler, aber Reese und Solis, die tragen wirklich ihre Mannschaften alleine, habe ich das Gefühl. Also nimm Solis Düsseldorf weg und sie stehen ein paar Plätze dahinter, nimm Reese Hertha weg und sie sind bei uns in der Region. So würde ich jetzt sagen. Und Pauli ohne Hartl wäre trotzdem in den Top 3, würde ich sagen. Deswegen, aber es ist ja auch vollkommen egal. Keiner dieser Spieler wird jemals bei uns landen in naher Zukunft. Von daher schauen wir mal, was das Auswärtsspiel in Hannover bringt. Die Mannschaft darf gerne starten, auswärts zu punkten. Sie darf jetzt gerne damit anfangen, auch wenn ich nicht damit rechne. Naja, Hannover bringen wir auf jeden Fall auch immer einiges mit auswärts. Der Weg ist ja nicht so weit. Ich glaube, einmal kannst du mit dem ICE durchfahren, ne? Nach Hannover.
Ja, das sollte möglich sein.
Wenn man es nach Berlin kann, dann. Ich glaub, wir haben den gleichen ICE, glaube ich, auch in Hannover gehalten. Schauen wir mal, was wird. Unsere Tipps sind noch nicht so vielversprechend, aber es soll ja manchmal Wunder geben.
Das ist dann ein schönes Schlusswort.
Das Wunder von Hannover. Vielleicht denken wir da ja in 2 Jahren dann zurück.
Ja, wir haben es dann mit dem Kaminski-Tor schon einmal in letzter Sekunde geschafft.
Genau.
Vielleicht dann diesmal wieder. Ja, euch auf jeden Fall eine schöne Woche, noch einen schönen Ostermontag, wenn ihr das hier am Montag hört. Ansonsten eine schöne Woche und ja, hören wir uns nächste Woche dann in alter Frische wieder. Und wie gesagt, könnt gerne, sag ich mal, unten in der Folge abstimmen. War es ein Elfer, war es keine Elfer? Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass es
vielleicht habe ich auch zu viel Schalke-Brille aufgehabt. Vielleicht habe ich die Situation auch vollkommen falsch eingeschätzt. Aber für mich ist es ein Elfmeter. Also
ja.
Aus den Perspektiven, die ich da live, die ich da vom Fernseher gesehen habe, war es für mich ein Elfer. Aber vielleicht ist es auch der Situation geschuldet, wir brauchten einfach 3 Punkte und deswegen.
Aber jetzt mal eine kurze Frage zur Abstimmung. Sollen die Leute denn abstimmen, ob sie es an sich, sag ich mal, als Elfer pfeifen würden oder nicht? Oder ob sie jetzt, sag ich mal, Videobeweis, sag ich mal, Eingriff greifen sollte als klare Fehlentscheidung? Das
Elfmeter, ja, nein. So hätte ich jetzt abgestimmt.
Okay.
Aber,
ja, nee, okay, nee, okay. Ist in Ordnung.
Ja, du, stimmt das gerne ab. Wir werden das in der nächsten Folge auswerten, wenn wir, ich hoffe, dass wir da Zeit zu haben, dass das Spiel nicht so spektakulär wird, dass wir wieder 5-0 abgeschossen werden, dass wir 5 Gegentore Analyse. Wobei, das machen wir eh nie, ne? Wenn wir so auf die Schnauze kriegen, sagen wir eh mal, macht keinen Sinn, ne?
Nee, man muss auch fair was sagen, dass insgesamt unsere Analysen jetzt hier in der zweiten Liga deutlich nachgelassen haben. Aber irgendwie auch, weil es alles so deprimierend ist und einfach dann
teilweise genau,
weil
es deprimierend
so eklatante Fehler einfach sind, dass man es dann auch einfach dann meistens an einer Person oder zwei Personen festmachen kann pro Tor. Und da jetzt gar nicht über mannschaftstaktische Ringe, mannschaftstaktische Dinge reden muss. Man merkt, ich bin jetzt auch schon durch. Von daher, Glück auf und bis zur nächsten Woche.
Bis nächste Woche.
Ciao.